Ja, Herr, ich danke dir, dass du uns in der Hand hast, dass ja, du auch immer so voller Liebe uns gegenüberstehst, dass ja, du uns verstehst, dass du an uns wirkst. Und ich danke dir, dass du uns nie fallen lässt, sondern den Weg immer weiter mit uns gehst. Und ja, dass wir wissen dürfen, dass über allem, was uns hier auch im Leben in den Weg gestellt wird, dass das alles an dir vorbeigegangen ist, dass du da über allem deine Hände drüber hältst und dass du dadurch an uns wirkst, Herr. Ich danke dir dafür. Amen.
Ihr könnt den Philipperbrief aufschlagen, Kapitel 2, da wo wir heute Nachmittag aufgehört haben, da machen wir jetzt gemeinsam weiter. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Wir haben heute Mittag schon gesehen, dass dieser Vers 5 in Kapitel 2 so ein Brückenvers ist. Er verbindet das, was wir heute Mittag gehört haben, mit dem, was wir uns jetzt heute Abend anschauen wollen. Habt diese Gesinnung in euch. Paulus hat es in Vers 2 auch schon gesagt, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt. Und hier greift es auf, habt diese Gesinnung in euch. Nämlich die gleiche Gesinnung, also die gleiche grundsätzliche Ausrichtung, wie sie auch Christus Jesus hatte. Das heißt, das, was Paulus jetzt als nächsten Textabschnitt hier hinstellt, ist eigentlich eine Begründung oder ein Vorbild für das, was wir heute Mittag gehört haben. Also so, wie Gemeindeleben aussehen soll, soll ja geprägt sein von unserer grundsätzlichen Ausrichtung und unsere grundsätzliche Ausrichtung soll so sein, wie sie auch in Christus Jesus war. Das heißt, Paulus stellt uns dann jetzt ab Vers 6 Jesus als ein Vorbild hin und sagt, orientiert euch an Jesus. Macht es so, wie Jesus es auch gemacht hat. Aber das, was wir dann ab Vers 6 lesen, das ist nicht einfach nur in einem halben Vers kurz mal gesagt, was denn die Gesinnung Jesu war, sondern Paulus, wie das ganz oft passiert, Paulus holt dann so aus, dass wir hier nicht nur einen halben Vers haben, sondern wir haben mehrere Verse, die den, man spricht hier von diesem Text, von dem Christus-Hymnus. Also er weitet es aus in ein Loblied auf Jesus. Und sagt aber, in diesem Loblied steckt drin, was die grundsätzliche Ausrichtung, die Gesinnung Jesu war, an der wir uns ein Vorbild nehmen dürfen. Und genau das wollen wir heute Abend machen. Wir wollen uns diesen Christus-Hymnus in zwei Schritten anschauen. Der erste Schritt ist, wir wollen uns das Loblied anschauen. Was sagt Paulus hier, wer Jesus ist? Wie Jesus ist? Und im zweiten Schritt wollen wir uns dann anschauen, was heißt das für die Gesinnung, die wir haben sollen. Also wer ist Jesus? Teil 1. Das zweite, was ist die Gesinnung, die Jesus hatte, von die wir uns für unser Glaubensleben als ein Vorbild nehmen sollen? Ich möchte diesen Christus-Hymnus einmal und zwar Kapitel 2, Vers 5 bis 11. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und der irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also, erster Durchgang, wer ist Jesus? Der Christus-Hymnus ist zweigeteilt, für die Struktur lieben, Vers 6 bis 8, der erste Teil, und Vers 9 bis 11, der zweite Teil. Deutlich wird es daran, dass in Vers 6 bis 8 Jesus der Handelnde ist. Da ist von Jesus als derjenige, der hier aktiv am Werk ist, die Rede. Und dann ab Vers 9 ist es dann Gott, der Vater. Da ändert sich dann das Subjekt, da ändert sich dann die Person, die handelt. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Das werden wir nachher noch sehen, warum hier dieser Wechsel auch stattfindet. Aber beides ist miteinander verbunden durch ein kleines Wort. Deshalb, das werden wir auch noch sehen, so ist dieser Christus-Hymnus aufgebaut. Also quasi zwei Strophen, die beide gesungen werden sollten. Fangen wir an. Was steht hier drin, wer Jesus ist? Es fängt damit an, Christus Jesus, der in Gestalt Gottes war. Wenn wir an Gestalt denken, dann denken wir an was Äußeres. Etwas, was wir mit unseren Augen sehen können. Das ist eine Gestalt. Etwas, was man vielleicht auch anfassen kann. Aber im Griechischen, wenn von der Gestalt die Rede ist, dann ist hier nicht nur das Äußere, sondern auch das Innere gemeint. Das heißt, es geht hier darum, dass Paulus sagt, Christus Jesus war in Gestalt Gottes. Das betrifft Äußeres und Inneres. Und er schreibt es, diese Tatsache noch ein zweites Mal in dem gleichen Vers, wo es dann am Ende von Vers 6 heißt, dass er Gott gleich war. Jesus war Gott gleich. Und auch hier wird deutlich, naja, das kann nicht nur was Äußeres sein. Das kann nicht nur das Aussehen meinen. Nein, das muss noch mehr sein. Was heißt es, dass Christus in Gestalt Gottes war, dass Christus Gott gleich war? Vielleicht ein Vers im Hebräerbrief, der das uns deutlich macht. Hebräer 1, Vers 3, da heißt es, er, also Jesus, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Das ist es. Das ist Jesus. Er, was heißt Gestalt Gottes, Gott gleich zu sein, er hatte die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit. Jesus hatte die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit. Und er war ein Abdruck seines Wesens. Oder wie wir es im Kolosser heute Morgen vom Benni schon gehört haben, Kolosser 2, Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das heißt es, dass Jesus in Gestalt Gottes war. Dass Jesus Gott gleich war. Adolf Schlatter, ein Theologe des letzten Jahrhunderts, hat es so ausgedrückt. Gottes Gestalt besteht darin, dass ihm alles unterworfen ist, alles von seinem Willen abhängt, nichts ihm fremd und fern bleibt, sondern alles in ihm ist und sein Leben durch ihn hat. Das, was Paulus hier sagt, wenn er sagt, Christus war in Gestalt Gottes, Christus war Gott gleich, heißt es eigentlich, Christus war in der Position Gottes. Er ist Gott. Das ist gleich. Gott, Christus, identisch. Also Christus ist Gott. Und das, was Paulus hier ausdrücken will, ist, dass Jesus als Gott in der höchsten Machtposition war, die es überhaupt gibt. Alle, wirklich alle waren ihm untertan. Alle mussten ihm gehorchen. Er hatte alles, was man sich vorstellen konnte. Das ist die Position, die Jesus hatte. Alles. Alles gehörte ihm. Er konnte über alles verfügen. Alles. Und jetzt steht es hier aber nicht als einfach nur eine Tatsache, sondern im Griechischen steht hier ein Partizip konzessiv. Für alle, die jetzt nicht so gut in deutscher Grammatik sind, ich erkläre das. Ein konzessives Partizip beschreibt etwas, dass etwas passiert, trotz der Umstände, die sagen würden, eigentlich sollte es anders passieren. Das heißt, wir müssen hier ein kleines Wort einfügen, nämlich das kleine Wort obwohl. Also hier steht eigentlich, obwohl Jesus in Gottes Gestalt war, obwohl Jesus Gott gleich war, obwohl Jesus Gott war. Mit aller Herrlichkeit, aller Macht, alles ihm untertan, obwohl das so war, passiert etwas, was man nicht erwarten würde. Was passiert? Wir lesen, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Oder er hielt daran nicht fest wie an einem Raub, an einer Beute, das ist das, was hier steht, eine Beute, ein Schatz, etwas, was einem einiges bedeutet, wo man versteht, warum jemand daran festhält, wo er sagt, das ist mir wichtig, ich will nicht, dass das verloren geht, dass das wegkommt und deshalb halte ich mich daran fest. Und Jesus sagt, und ich halte mich eben nicht daran fest. Denn bei der Position, die Jesus hatte, würde man das ja verstehen. Die höchste Position, die überhaupt möglich ist, hatte er. Und er sagt, und ich halte eben nicht daran fest wie an einer Beute. Es ist mir nicht so viel wert wie jetzt so eine Beute, wo man sich dran klammert. Und damit verhält sich Jesus ganz, ganz anders als, ja, als wer. Ich möchte einen Parallelvers lesen, der vielleicht deutlich macht, wie anders Jesus ist und vor allem anders als wer. Da heißt es, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 5. Hier wird der Mensch beschrieben. Die Schlange sagt das zu Eva. Adam stand dabei. An dem Tag, da ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sein wie Gott. Der Mensch hat die höchste Stellung in Gottes Schöpfung bekommen. Er war quasi das Sahnehäubchen auf der Torte. Das war der Mensch in Gottes Schöpfung. Und was hat der Mensch gemacht? Das hat ihm nicht gereicht. Nein, das hat dem Menschen nicht ausgereicht. Es war ihm nicht genug, dass er schon die höchste Position in der Schöpfung hatte. Nein, er wollte noch mehr. Er wollte sein wie Gott. Und deshalb hat er auf diese Schlange gehört und hat diese Frucht gegessen. Es ist ihm nicht genug. Die Stellung des Menschen ist ihm nie genug. Immer weiter, immer höher. Und das lesen wir dann noch an ganz vielen anderen Beispielen in der Bibel und auch wenn wir durch die Geschichte bis heute durchgehen. Angefangen beim Turmbau zu Babel, wo sie anfangen, diesen Turm zu bauen, weil sie sein wollten wie Gott. Und Gott, voller Humor, kommt erstmal runter, holt seine Lupe raus und sagt, was habt ihr denn da gebaut? Nebukadnezar, die ganze Welt unter sich hatte, wurde er hochmütig und Gott sagt, und genau dafür wirst du jetzt bis ganz nach unten fallen und er frisst das Gras mit den Kühen. Immer weiter, immer höher. Das ist der Mensch. Sein wie Gott. Sein wie Gott. Das heißt, sich Dinge aneignen, die uns Menschen gar nicht zustehen. Entscheidungen aneignen, die uns nicht zustehen. Die Frage, wann beginnt ein Leben und wann endet ein Leben, ist eine Frage, die allein der höchsten Stelle, nämlich Gott, zusteht. Und wir Menschen meinen, wir sind wie Gott. Wir entscheiden selber, wann das Leben beginnt. Wir entscheiden selber, wann Leben aufhört. Entscheidung, die nur Gott zusteht, wo der Mensch sagt, das mache ich mir zu eigen. Sein wie Gott. Es reicht nicht aus. Wir wollen immer weiter, immer höher, immer mehr Anerkennung und Ehre und immer weiter hoch, die möglichst höchste Position, die uns möglich ist. Das wollen wir haben. Und Jesus? Jesus ist ganz anders. Jesus ist ganz anders. Jesus hatte das alles. Er hatte das alles. Und sagt, das ist mir nicht wichtig. Das ist mir nicht wichtig. Mir ist es nicht wichtig, dass ich diese Stellung habe. Mir ist was anderes viel, viel wichtiger und deshalb gehe ich einen ganz anderen Weg. Er geht den umgekehrten Weg. Das heißt dann, Er entäußerte sich selbst. Er entäußerte sich selbst. Sich zu entäußern, das, was hier im Griechischen drinsteckt, das ist eigentlich ein Gefäß. Ein Gefäß, das eine Bestimmung hat, aber diese Bestimmung nicht erfüllt. Also zum Beispiel ein Wasserkrug, wenn ich Durst habe, dann erwarte ich, dass dieses Gefäß voller Wasser ist. Und wenn dieses Gefäß aber kein Wasser hat, dann erfüllt es in dem Moment nicht seine Bestimmung und ist es entäußert, entleert, wertlos. Das ist das, was dahinter steckt. Das Gefäß an sich ist wertlos, wenn kein Wasser drin ist und ich Wasser brauche. Und Jesus sagt, Paulus sagt hier über Jesus, er entäußerte sich selbst. Er macht sich selbst wertlos, indem er diese Position aufgegeben hat. Er macht sich selber wertlos. Was hat Jesus aufgegeben? Er hat aufgegeben, ich möchte zwei Stellen hier lesen, Matthäus 26, Vers 53, da heißt es, oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könne und er mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel stellen würde? Das sagt Jesus auf dem Passionsweg. Er sagt, ich könnte jederzeit meine Legionen von Engel rufen, die würden mich hier jetzt befreien. Aber er entäußert sich selbst. Das heißt, er verzichtet darauf und macht es eben nicht. Eine weitere Stelle, Johannes 17, Vers 5. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also er hatte diese Herrlichkeit über alle Herrlichkeit. Herrlichkeit und Autorität, das ist es, was er hier aufgibt. Er entäußert sich selbst, er macht sich wertlos. Und was wird aus ihm? Es heißt, er nahm Knechtsgestalt an. Und das ist im Deutschen eigentlich viel zu schwach formuliert. Eigentlich steht hier, er nahm die Gestalt eines Sklaven an. Und damit macht er den kompletten Gegensatz, den man sich vorstellen kann. Er war Gott, hatte alle Autorität, alle Herrlichkeit, alle Ausstrahlung, alles war ihm untertan und dann wird er Sklave und plötzlich musste er dienen. Alle waren über ihm. Er war ganz unten, keine Herrlichkeit mehr, keine Autorität. Und das sieht so aus, dass es heißt, und er wurde Mensch. Und das wird zweimal ausgedrückt. Das erste heißt es, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und hier in diesem Werden, da steckt eigentlich geboren werden drin. Also Christus wurde als Mensch geboren. Wie jeder andere Mensch auch. Klein, und das heißt, genau das heißt es, ist klein, schwach und auf Hilfe angewiesen. Aus Gott, höchste Autorität, wird ein kleines Baby schwach, hilflos. Das wurde Jesus. Und dann heißt es, er wurde dem Menschen gleich. Und das zweite Mal heißt es, und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Und die sind in diesem, er wurde dem Menschen gleich. Das müssen wir uns genauer anschauen, weil das heißt nicht, in dem Fall, bei Gott gleich zu sein, heißt es identisch. Das ist ein anderes Wort, was da steht. Hier steht für dieses Gleichwerden ein Wort, das Paulus an anderer Stelle verwendet, um deutlich zu machen, da war eine Riesenschnittmenge, aber es gibt noch einen entscheidenden Unterschied. Ich möchte die Stelle, wo Paulus das nochmal verwendet, einmal lesen. Römer 8, Vers 3. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt, oder hier genau hier steht das Wort, in Gleichheit des Fleisches, der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Also hier heißt es, dass Gott seinen eigenen Sohn in Gleichheit des Fleisches der Sünde begab. In Gleichheit des Fleisches der Sünde. Man könnte das auch, wenn man sagt, es ist identisch, können wir weglassen. In Gleichheit. Dann wird er hat seinen Sohn in das Fleisch der Sünde hineinversetzt. Aber dadurch, dass hier steht, in Gleichheit, macht Paulus deutlich, es gibt noch einen wesentlichen Unterschied. Und bei Jesus ist es deutlich, er war in Gleichheit der Sünde, aber er war ohne Sünde. Und hier, er wurde den Menschen gleich, heißt, er wurde wie ein Mensch. Er wurde ein Mensch. Aber es gibt noch einen entscheidenden Unterschied, nämlich er ist Gott geblieben. Als Jesus Mensch wurde, war er gleichzeitig Gott. Das ist etwas, das geht nicht in unseren Kopf rein und ist auch vollkommen okay, dass wir das mit unserem Kopf nicht so greifen können, aber es ist so. Jesus war 100% Mensch und 100% Gott. Das, was er aufgegeben hat, ist nicht sein Gottsein. Er war weiterhin Gott. Das, was er aufgegeben hat, war alles, was dieses Gottsein mit sich brachte, an Autorität, an Macht, an Herrlichkeit, an Ausstrahlung und so weiter. Das ist es, was er aufgegeben hat. Aber er war eben weiterhin Gott. Und er wurde als Mensch erkannt oder wie ein Mensch befunden. Das heißt, nach außen hin hat man ihn ganz normal als Mensch wahrgenommen. Jeder hat gesehen, das ist ein Mensch. Der war hungrig, durstig, müde, hat geschwitzt. Alles. Alles, was uns Menschen ausmacht, hat ihn auch ausgemacht. Aber er war trotzdem noch Gott. Das heißt, was Paulus sagt, es war für jeden überprüfbar, dass es hier sich um einen Menschen handelt, dass Gott wirklich Mensch geworden ist, dass Jesus Mensch war. Aber, und genau das ist nämlich der entscheidende Unterschied, es war nicht nur ein toller Wanderprediger. Nein, er war Gott. Sein Wesen hat sich nicht verändert, aber er hat auf die Privilegien verzichtet, die er eben als Gott hatte. Markus 10, Vers 45 wird genau das deutlich, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, nicht damit ihm gedient würde, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Also das ist das Entscheidende. Also er, Christus, der in Gestalt Gottes war, der Gott gleich war, der alles hatte, was Gott ausmacht, sagt, das ist mir nicht wichtig. Das ist mir nicht wichtig, da brauche ich gar nicht so dran festhalten, mir ist was anderes viel, viel wichtiger. Und deshalb geht er einen anderen Weg, deshalb macht er sich selber wertlos, gibt alle seine Privilegien auf. Er bleibt Gott, er wird Mensch in aller Schwachheit, aber er bleibt Gott. Ein Beispiel, beim letzten Abendmahl fängt er plötzlich an, den Jüngern die Füße zu waschen. Eine Aufgabe, die den Sklaven zuteil war. Und Jesus sagt, das bin ich. Ich bin der Sklave. Und das ist ein kompletter Gegensatz zu der göttlichen Stellung, die er eigentlich hatte. Und deshalb ist Petrus auch so entsetzt. Der sagt, wie kannst du uns die Füße waschen, sagt er. Und Jesus sagt, das ist meine Aufgabe. Dafür bin ich gekommen. Und wir haben hier diese größtmögliche Distanz. Von Gott zum Sklaven zum Menschen. Aber sein Weg der Erniedrigung, der geht noch weiter. Der Weg der Erniedrigung geht weiter. Da heißt es dann in Vers 8, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Er erniedrigte sich selbst. Wir hatten das heute Nachmittag auch schon mit dieser Demut. Das war in der hellenistischen, in der griechischen Welt ein No-Go, sich selber zu erniedrigen. Das ging überhaupt nicht. Das machte niemand. Und Jesus sagt, doch, ich mach's. Ich erniedrige mich selbst. Und ich werde gehorsam. Jesus wurde gehorsam gegenüber Gott und gegenüber seinen Geschöpfen. Wir lesen das in seiner Kindheit, als er mit 12 im Tempel geblieben ist und die Eltern ihn vor Sorge gesucht haben. Da heißt es dann am Ende, und er wurde ihnen untertan. Er gehorchte ihnen. Er hat sich an das gehalten, was sie ihm gesagt haben. Gut möglich, dass Jesus oft besser wusste als die Eltern, was gut für ihn gewesen wäre. Aber nein, er war gehorsam. Er war gehorsam auf dem Passionsweg, als er ausgelacht wurde, verspottet wurde, geschlagen, bespuckt, ausgepeitscht. Er hat sich nicht gewehrt. Er hat sich nicht gewehrt, er hat sich nicht verteidigt. Als er vor Pilatus stand und er ihn gefragt hat, stimmt das, was die über dich sagen? Und Jesus war einfach still. Er hat sich nicht verteidigt. Nein, er war gehorsam bis in den Tod. Und damit war er auch gehorsam gegenüber Gott. Als er im Garten Gethsemane betet, sagt er, Gott, wenn es doch irgendeinen anderen Weg geben würde. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Gehorsam zeigt sich dann, wenn ich etwas mache, was von mir gefordert wird und es eben nicht in meinen Kram passt. Wenn ich keine Probleme damit habe, dann ist Gehorsam leicht. Aber vor allem dann, wenn ich sage, es gäbe doch einen viel leichteren, besseren Weg, dann zeigt sich, wie gehorsam ich wirklich bin. Und Jesus war gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Er ist keinen friedlichen Tod gestorben, wo er einfach eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht ist. Nein, er ist ein Verbrechertod gestorben. Der Tod am Kreuz war ein Tod, der für Verbrecher und Staatsfeinde des Römischen Reiches vorbehalten war. Und diesen Tod ist Jesus gestorben. Ein englischer Pfarrer beschreibt die Kreuzigung folgendermaßen. Ein Tod durch Kreuzigung scheint alles zu beinhalten, was Schmerz und Tod an Schrecklichem und Grauenhaftem haben könnte. Schwindel, Krämpfe, Durst, Hunger, Schlaflosigkeit, traumatisches Fieber, Scham, Öffentlichkeit der Schande, langanhaltende Qualen. Und das alles verstärkt bis zu dem Punkt, an dem es überhaupt ertragen werden kann. Aber alles kurz vor dem Punkt, der dem Leidenden die Erleichterung der Bewusstlosigkeit verschaffen würde. Die unnatürliche Haltung machte jede Bewegung schmerzhaft. Die zerfetzten Venen und zerquetschten Sehnen pochten mit unaufhörlicher Qual. Das war der Tiefpunkt. Das war der Weg, den Jesus gegangen ist. Das war der Tod, den Jesus gestorben ist. Qualvoll bis zum geht nicht mehr. Man könnte meinen, das war der Tiefpunkt. Aber der Tiefpunkt wird noch tiefer, wenn wir noch eine Stelle aus dem Alten Testament hinzunehmen. 5. Mose, Kapitel 21, Vers 22 und 23, da heißt es, und wenn bei einem Mann eine Sünde geschieht, auf die das Todesurteil steht, und er wird getötet, und du hängst ihn an ein Holz, dann darf seine Leiche nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt am selben Tag begraben. Denn ein Aufgehängter am Holz ist ein Fluch Gottes. Das war der Weg Jesus. Das war der Weg von Jesus. Göttliche Stellung, höchste Autorität, höchste Herrlichkeit, Ausstrahlung, alles war ihm untertan. Bis hin zum Verfluchten. Das ist das komplette Gegenteil. Der Verfluchte von Gott ist das komplette Gegenteil von Gott. Und diesen Weg ist Jesus gegangen. Er war in göttlicher Gestalt. Er hat alles aufgegeben und wird zum Verfluchten. Das war der Weg des Gehorsams, den Jesus gegangen ist. Der Weg des Gehorsams gegenüber Gott, weil Gott das schon geplant hatte. Das war der Plan von Gott schon im Alten Testament, Jesaja Kapitel 53. Ich möchte ein paar Verse daraus lesen, wo das deutlich wird. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinem Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Jesus wusste, was für ein Weg er geht. Bevor Jesus diesen Weg angetreten hatte, wusste Jesus, wie dieser Weg enden würde. Und deshalb, obwohl er in Gestalt Gottes war, obwohl er alles hatte. Und obwohl er wusste, wie dieser Weg aussieht, dass es ein Weg, der Schmerzen würde, ein Weg bis zum Verfluchten Gottes, hat Jesus gesagt, und diesen Weg gehe ich. Und halte eben nicht wie an einer Beute, an einem Schatz daran fest, meine Stellung als Gott zu behalten. Das ist der Weg der Erniedrigung, den Jesus gegangen ist. Wenn wir jetzt in der griechischen Mythologie wären, dann hätten wir hier eine klassische Verkleidung der Götter. Mit einem, und da kommen wir gleich drauf, einem entscheidenden Unterschied. Es gibt in der griechischen Mythologie mehrere Geschichten, wo sich diese Götter verkleidet haben, um anderen Menschen ein Scheinbild vorzugaukeln. Wir haben zum Beispiel Zeus, der sich als Mann ausgibt, um eine Frau zu verführen. Und so haben wir noch viele andere Geschichten, wo die Götter sich verkleiden, aber um ihre eigenen egoistischen Ziele zu erreichen. Das, was sie wollen, was ihnen dient. Ihre eigenen egoistischen Ziele. Und dann ist es bei diesen Geschichten ganz oft so, dass im letzten Moment zeigen sie dann ihre wahre Gestalt, nämlich ihre Gottesgestalt, und alles wendet sich. Und genau das passiert hier nicht. Das passiert hier nicht, dass Jesus, als er am Kreuz gehangen ist, gesagt hat, haha, ausgetrickst. Nein, er war gehorsam bis zum Tod. Bis, dass er seinen Atem, seinen Lebensatem ausgehaucht hat. Und deshalb passiert hier dann in Vers 9 auch das Entscheidende, dass hier sich das Subjekt wechselt. Dass es hier eben nicht dann weiter heißt, dass Jesus sich selbst erhöht hat. Nein, er wurde erhöht, passiv. Es passiert hier ein Subjektwechsel. Es ist nicht mehr Jesus, sondern es ist Gott, der Vater, der jetzt hier handelt. Und wir können sagen, Gott, so wie Jesus so anders war als wir Menschen, so ist auch Gott so anders. Gott, der Vater, so anders als wir Menschen. Denn was macht er denn? Wir haben Jesus als den Verfluchten, der am Kreuz hängt. Und als Verfluchter begraben wurde. Und was macht Gott, der Vater? Er nimmt ihn und dann heißt es, er hat ihn hoch erhoben. Er hat ihn hoch erhoben. Und zwar steht hier eigentlich, er hat ihn über die Maßen hoch erhöht. Das ist das, was hier drin steht. Er hat ihn über die Maßen hoch erhöht. Nicht nur ein bisschen, nein, sondern über die Maßen. Nämlich bis ganz nach oben. Und in der antiken Mythologie passiert das auch, dass Helden erhöht werden, aber weil sie irgendeine besondere Leistung erbracht haben. Und hier, Gott nimmt nicht den, der eine besondere Leistung erbracht hat, sondern den, der verflucht war, nimmt er und erhöht ihn über die Maßen. Obwohl er keine Leistung gebracht hat, obwohl er verflucht war, hat Gott ihn erhöht. Und zwar über die Maßen, nämlich er hat ihn an die höchste Stelle versetzt, nämlich an die er am Anfang war, nämlich in die Position Gottes, wo er alles hatte, alle Herrlichkeit, alle Autorität, alles war ihm untertan. Das ist jetzt wieder seine Stellung. Und es geht weiter, dass es heißt, und er hat ihm den Namen gegeben, der über jedem Namen ist. Er hat ihm den Namen gegeben, und Paulus kommt vom Alten Testament her. Der Name, das ist der Name, mit dem sich Gott vorstellt. Jahwe, das ist der Name, den Jesus hier bekommt. Er bekommt den Namen, der über allen Namen ist. Das ist der höchste Name, Jahwe. Und wenn man das ins Griechische übersetzt, haben wir hier dann den Kyrios. Denn das ist das, was aus Jahwe in der griechischen Übersetzung gemacht wurde. Überall, wo Jahwe im Alten Testament steht, steht in der griechischen Übersetzung Kyrios. Jesus hat diesen Kyrios-Namen, diesen Kyrios-Titel bekommen. Und das war natürlich auch wieder in der griechischen Welt, in der römischen Welt, das war ein No-Go. Denn Kyrios, dieser Titel, der war einer einzigen Person vorbehalten, und das war der Kaiser. Und hier sagt Paulus, ja, Den Titel hat Jesus. Und damit sagt er, dieser Jesus, der steht über dem Kaiser. Er ist höher als dieser Kaiser. Und deshalb die Konsequenz in Vers 10, weil er den Namen hat, der über jeden Namen ist, heißt es dann, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und der irdischen und unterirdischen. Jedes Knie wird sich beugen. Der Kniefall, heute nicht mehr üblich, damals ganz klar vor einem, der einen höheren Rang hatte als ich, da habe ich mich verbeugt. Da bin ich auf die Knie gefallen. Vor einem Herrscher ist man auf die Knie gefallen. Und genau das drückt Paulus hier aus. Jedes Knie wird sich beugen in dem Namen Jesu. Himmlisch, irdisch, unterirdisch. Und damit drückt Paulus aus, ich meine jedes Knie. Also jedes Knie. Alle, die aktuell hier lebendig auf dieser Erde rumlaufen. Alle diese Knie, alle diese, 8, 9 Milliarden Menschen. Jedes Knie. Jedes Knie von allen, die schon unter der Erde sind. Ich habe mal gegoogelt, was so Berechnungen sagen, wie viele Menschen im Laufe der Geschichte schon gelebt haben. Da Schätzungen sind über 100 Milliarden Menschen. Jedes Knie. Diese ganzen 100 Milliarden Menschen werden ihr Knie beugen in dem Namen Jesu. Und auch himmlisch. Naja, Paulus sagt, nicht nur Menschen, sondern auch Engel, auch Dämonen, auch alles, was man nicht sieht. Ob die Knie haben, weiß ich nicht, aber die Geste ist hier gemeint. Sie werden die Herrschaft von Jesus anerkennen. Die Stellung, in die Jesus schon versetzt wurde, da wird es einen Zeitpunkt geben, wo jedes Knie, himmlisch, irdisch, unterirdisch, sichtbar, unsichtbar, tot, sich vor ihm verbeugen wird. Und das Ganze geht dann noch einher mit in Vers 11, und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Also ein Kniefall und ein Bekenntnis, jede Zunge, auch hier, jede Zunge. Himmlisch, irdisch, unterirdisch. Und im Griechischen noch viel kürzer und knapper, Kyrios Jesus Christus. Das ist das, was gesagt wird. Kyrios Jesus Christus. Und Paulus greift hier Jesaja auf. Jesaja hat es auch schon mal gesagt. In Jesaja 45, da heißt es, ab Vers 23, habe mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückkehrt. Ja, jedes Knie wird sich vor mir beugen, jede Zunge wird mir schwören und sagen, nur in dem Herrn ist Gerechtigkeit und Stärke. Jesaja bezieht sich auf die fremden Nationen, die eben nicht Israel waren, und sagt, auch hier die Perspektive Israel, das weite ich die Nationen, also wir, die wir heute hier sitzen, auch wir sind damit hineingenommen, wir werden, und viele von uns tun das ja schon, diese Herrschaft Jesu anerkennen. Und Paulus weitet das hier nochmal auf, nicht nur die fremden Nationen, sondern jedes Knie, himmlisch, irdisch, unterirdisch. Es wird eine universale Verehrung Gottes geben. Wann das sein wird, das sagt uns Paulus hier nicht. Das ist auch nicht wichtig. Aber es wird dazu kommen. Und dann schließt dieser Christus-Hymnus mit diesem kleinen Satz, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist der Grund, warum Jesus diesen Weg gegangen ist. Warum er, als er in göttlicher Gestalt war, gesagt hat, das ist mir nicht wichtig. Was ist mir wichtiger? Mir ist wichtiger die Ehre des Vaters. Und deshalb gehe ich diesen Weg. Deshalb erniedrige ich mich selbst. Deshalb werde ich gehorsam bis zum Tod am Kreuz, zum Verfluchten. Deshalb gehe ich diesen Weg, damit der Vater geehrt wird. Damit der Heilsplan Gottes, wie er es im Alten Testament vorausgesagt hat, erfüllt wird. Auch hier wieder Jesaja 53. Ich habe ja vorhin schon ein paar Verse gelesen. Ich möchte nochmal andere Verse lesen. Da heißt es, er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Licht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Psalm 22. Denn dem Herrn gehört das Königtum. Er herrscht über die Nationen. Es aßen und warfen sich nieder vor ihm nieder, alle Fetten der Erde. Vor ihm werden niederknien alle, die in den Staub hinabfuhren, und der, der seine Seele nicht am Leben erhielt. Gott hat das schon vorbereitet, schon geplant. Und Jesus wusste von diesem Plan. Er wusste, wie schwer sein Weg wird, aber er wusste auch, was dabei rauskommt. Und deshalb geht er diesen Weg, weil er sagt, es geht mir nicht um meine Ehre, nicht um mich. Es geht mir um die Ehre des Vaters. Das ist Jesus. Das ist Jesus. Und für diesen Jesus holt Paulus hier im Philipperbrief in dieses Loblied aus, wo er sagt, das ist Jesus. Das ist Jesus, der ganz oben war, sich selbst klein gemacht hat und von Gott, dem Vater, wieder ganz nach oben erhöht wurde. Das ist schon passiert. Der zweite Teil, dass jedes Knie sich beugen wird vor ihm, das steht noch aus. Darauf warten wir noch. Aber das ist Jesus, sagt Paulus. Wie hat Paulus angefangen? Vers 5. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Was war die Gesinnung Jesu? Was haben wir gerade gehört? Die Gesinnung Jesu war Demut. Der Weg der Erniedrigung, dass er sagt, das ist meine grundsätzliche Ausrichtung. Ich demütige mich selbst, weil mir die Ehre des Vaters wichtiger ist. Und nicht nur die Ehre des Vaters, sondern auch wir Menschen. Er wurde arm, damit wir durch seine Armut reich werden, heißt es dann im zweiten Korintherbrief. Jesus hatte den Vater und uns, dich und mich im Blick. Und deshalb ist er diesen Weg gegangen. Er sucht nicht den eigenen Vorteil, die eigene Ehre, sondern die Ehre des Vaters und die Ehre von uns. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Das ist die Gesinnung, die wir haben sollen, wenn wir Gemeinde leben. Einheit nach innen, das ist das, was wir heute Mittag hatten. Jesus als Vorbild. Nicht das, was mir was bringt. Nicht das, wo ich Anerkennung und Ehre bekomme, sondern die Gesinnung Jesu. Was ist die Ehre des anderen? Was dient dem anderen? Und wenn wir Jesus als Beispiel nehmen, dann sagen wir, dann ist auch kein Weg der Erniedrigung eine zu große Herausforderung. Denn den größten Erniedrigungsweg, den ist Jesus gegangen. Und das Zweite, was wir hier von Jesus noch hier mitnehmen können, ist, Paulus hat ja gesagt, ihr habt es geschenkt bekommen, nicht nur an Jesus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Jesus hat über die Maßen gelitten. Bis zum Tod am Kreuz. Leid gehörte zum Weg Jesu dazu. Leid gehört zum Weg der Jesus-Nachfolger dazu. Und wenn wir im Leid für Jesus drinstecken, dann blicken wir auf Jesus, auf diesen Christus-Himmel und können sagen, ja, das ist mein Weg. Das ist mein Weg. Und genau das ist die Perspektive, die Paulus hatte. Ich würde sagen, der Christus-Hymnus ist das Herzstück des Philipperbriefs. Nur weil Paulus diese Perspektive hatte, kann er im Gefängnis von der Freude im Herrn schreiben. Nur weil er diese Perspektive hatte, kann er nach so viel Leid, das er erlebt hatte, von der Freude im Herrn schreiben. Denn was hat er für eine Perspektive? Als die Leute ihre Steine geworfen haben, hat Paulus die Perspektive gehabt, auch ihr werdet eure Knie beugen. Als Paulus in Gefangenschaft war und an Fesseln geführt wurde, war seine Perspektive, auch ihr werdet eure Knie beugen. Das ist die Perspektive, die Paulus hatte. In jedem jeder Leitsituation, weil er wusste, wer Jesus war. Weil er wusste, wer Jesus war. Und das dürfen wir, diese Perspektive dürfen wir einnehmen, wenn wir für Jesus leiden. Wenn wir in diese Welt sehen und sehen, dass so viele Geschwister im Glauben für ihren Glauben verfolgt werden, dann können wir sagen, hey, auch ein Kim Jong-un in Nordkorea wird seine Knie beugen. Auch die Hamas in Palästina werden ihre Knie beugen. Auch derjenige, der dich wegen deinem Glauben ständig auf dem Kieker hat, auch er wird seine Knie beugen. Das ist die Perspektive, mit der wir durch unseren Alltag gehen dürfen. Und wir verstecken uns, weil wir Angst haben, hoffentlich merkt niemand, dass ich Jesus diene. Wenn wir die Perspektive haben, die Paulus uns hier vor Augen malt, dann können wir ganz anders unseren Glauben zeigen, mit unserem Glauben unterwegs sein. Denn wir wissen, der Kampf ist entschieden. Das ist nicht so ein 1:1 und man weiß noch nicht genau, wie es ausgeht. Das ist ein 100:0 und ist die letzte Minute der Nachspielzeit. Das Spiel ist gelaufen. Natürlich versucht der Gegner noch alles ranzusetzen, aber wir wissen, das Spiel ist rum. Das Spiel ist gelaufen, 100:0, da holt niemand mehr irgendwas auf. Das ist die Perspektive, die wir haben dürfen. Für jedes Leid, für jede Ungerechtigkeit dürfen wir wissen, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen. Kyrios Jesus Christus. Und ich habe 3 Fragen für dich, die du gleich noch in der Stille, wenn wir hier noch Worship-Videos angucken dürfen, dir stellen darfst, mit Jesus ins Gespräch kommen darfst. Wo bist du? Beugst du deine Knie schon? Hast du deine eigene Herrschaft schon abgegeben oder bist du noch wie Adam, der sagt, ich will sein wie Gott. Mein eigenes Leben führen, eigenes Leben regieren. Oder sagst du, nein, Gott, regiere in mir. Wo bist du? Sitzt du noch auf deinem eigenen Thron oder sagst, nein, Jesus sitzt auf dem Thron und ich bin auf meinen Knien? Das ist die erste Frage. Zweite Frage, wieso kämpfst du noch um deine eigene Ehre und deinen eigenen Nutzen, wenn doch Jesus einen ganz anderen Weg vorgemacht hat? Und die dritte Frage, was hindert dich daran, Demut zu leben, wie es Jesus getan hat? Ich bete mit uns. Jesus, wir danken dir für die Schönheit von dir, von deinem Weg, der du so anders bist als wir Menschen, der du alles hattest und alles aufgegeben hast für uns und für die Ehre des Vaters. Und das, obwohl du wusstest, was auf dich zukommt, obwohl du wusstest, dass so ein Weg voller Leid auf dich zukommt, bist du diesen Weg gegangen und hattest dabei uns im Blick, jeden Einzelnen von uns. Danken dir dafür. Und wir danken dir, dass wir diese Perspektive bekommen, dass du über die Maßen hoch erhöht wurdest von Gott, dem Vater. Dass alles dir untertan ist. Und dass jedes Knie sich beugen wird, dass alle einmal anerkennen werden, du bist Kyrios, der Herr. Und Herr, du siehst uns, wo wir selber noch gar nicht diesen Herrschaftswechsel mit dir durchgeführt haben. Wo wir noch auf unserem eigenen Thron sitzen und selbst das Zepter in der Hand haben und eigentlich sagen müssen, ich muss dir abgeben, ich muss auf meine Knie. Hilf du uns, zeig du uns, wie wir dieses Zepter abgeben können. Und Herr, du siehst, wo wir noch so viel nach unserer eigenen Ehre und nach unserem eigenen Nutzen handeln. Auch untereinander. Hilf uns, dich in den Blick zu nehmen und Demut zu lernen, so wie du es uns vorgelebt hast. Und hilf uns in unserem Alltag, wo wir für dich leiden, ja, hilf uns da, diese Perspektive einnehmen zu dürfen, du hast gesiegt. Du hast gesiegt. Und das Haus hoch und alle werden das irgendwann anerkennen. Wir danken dir dafür. Wir bitten dich jetzt, Herr, einfach für diese Zeit, die wir noch haben, dass du in uns das bewegst, was du jetzt mit uns angehen willst, mit jedem Einzelnen. Wir danken dir für diesen Abend und legen ihn in deine Hand. In Jesu Namen. Amen.